ARD. Die Bundesregierung will die Strompreise senken. Was kommt davon bei euch an?
Teure Knöllchen beim Einkaufen, wie ihr euch vor Abzocke auf Supermarktparkplätzen schützen könnt.
Und kleine Ratenkredite boomen. Warum das nicht ganz ungefährlich ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Donnerstag, der 4. September. Guten Morgen wünschen euch Tanja Hausstetter und Philipp Lacomi.
Guten Morgen. Wir steigen direkt mit einem Thema von gestern Abend ein. In Portugal, in der Hauptstadt Lissabon, hat es einen schweren Unfall gegeben. Da ist eine historische Straßenbahn verunglückt. 15 Menschen sind dabei gestorben, mindestens 18 wurden verletzt.
Die Bahn wurde schon im 19. Jahrhundert in Betrieb genommen und ist bei Touristen sehr beliebt. Ich war dort selbst vor einem Jahr in Lissabon. Sie ist an einem sehr, sehr steilen Berg gelegen, wird dort per Seil hochgezogen. Augenzeugen haben jetzt erzählt, dass sie diesen Hügel eben hinuntergerast kam und dann in der Kurve entgleist ist und mit voller Wucht in ein Haus geknallt ist. Das soll dann wie ein Kartenhaus eingestürzt sein. Eine Augenzeugin beschreibt, was sie gesehen hat, so.
Als ich zurückblickte, sah ich den Unfall. Wegen der Kurve kippte sie um und prallte gegen das Gebäude. Die einzige Person, die ich sehen konnte, war nicht in der Seilbahn, sondern ein Mann auf dem Bürgersteig. Es ist unwahrscheinlich, dass er unverletzt ist. Ich konnte niemanden in der Seilbahn sehen. Ist das alles so schnell passiert?
Ja, das waren dramatische Szenen und zur Ursache weiß man jetzt auch noch nichts Genaues. Unsere Korrespondentin sagt, erst sei von einem gerissenen Drahtseil die Rede gewesen. Dann hieß es, die Bremsen hätten versagt. Möglicherweise war es aber auch eine Kombination aus beiden. Die Kriminalpolizei ist mit mehreren Leuten an der Unfallstelle und ermittelt auch schon.
Das ist jetzt das, was wir Stand 5 Uhr zur Aufzeichnung vom Podcast wissen. Weitere Infos findet ihr bei den Kollegen von tagesschau.de.
Strom ist teuer, merken wir alle, wissen wir alle. Jetzt hat die Bundesregierung gestern mehrere Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht, mit denen sie die sehr hohen Energiepreise drücken will. Da geht es einmal darum, Unternehmen zu entlasten, aber auch wir privaten Verbraucher sollen das spüren.
Wir wollen jetzt mal genau draufschauen, wie viel wir tatsächlich sparen können. Dafür müssen wir mal eben erklären, was die Bundesregierung vorhat und was das überhaupt bedeutet. Also das Bundeskabinett hat gestern beschlossen, dass die sogenannten Netzentgelte sinken. Das sind quasi Gebühren dafür, dass Energieversorger diese ganzen Strom- und Gasnetze benutzen dürfen, damit der Strom transportiert und verteilt werden kann.
Ja, und diese Gebühren geben die Versorger dann an ihre Kunden weiter, also an uns private Haushalte. Wir zahlen das also mit. Wenn die Netzentgelte jetzt also billiger werden, so der Gedanke, dann müssten wir ja weniger zahlen.
Ja, die Gebühren müssen die Energieversorger übrigens an die Netzbetreiber zahlen, damit die dann zum Beispiel Strom- und Gasnetze auch weiter ausbauen können. Und natürlich müssen die auch instand gehalten oder modernisiert werden.
Ja, insgesamt machen die Netzentgelte einen ziemlich großen Teil vom gesamten Strompreis aus, und zwar um die 28%. Und die sollen jetzt sinken, damit auch der Strompreis sinkt.
Das alles wirkt sich aber leider nicht so super dolle aus, wie einige vielleicht hoffen. Wir haben uns mal eine Rechnung vom Vergleichsportal Verivox angeschaut und die sagen dort, der Strompreis für Haushalte sinkt durchschnittlich nur um rund 1,6 Cent pro Kilowattstunde. Ein Drei-Personen-Haushalt, einfach mal, um es einordnen zu können, mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden würde dann ungefähr 64 Euro sparen. Also immerhin was, aber jetzt auch nicht total viel.
Genau, hatte man sich vielleicht mehr erhofft, ne? Außerdem sind die Energieversorger überhaupt nicht dazu verpflichtet, die Preissenkungen an die Haushalte weiterzugeben. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU hat die Branche zwar dazu aufgefordert, dass die Entlastungen bei uns Kunden auch ankommen, aber ob das dann auch wirklich passiert, das müssen wir erstmal abwarten.
Die Bundesregierung muss dafür auch viel Kritik einstecken, denn eigentlich hatten CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag festgelegt, dass die Stromsteuer möglichst schnell für alle sinkt, aber das passiert wohl erstmal nicht und deswegen werfen einige der Koalition jetzt vor, ihr Wort gebrochen zu haben.
Dann schauen wir jetzt mal auf die Unternehmen, die entlastet werden sollen. Für die Industrie und für die Land- und Forstwirtschaft soll die Stromsteuer nämlich sinken. Also da läuft es anders als für uns private Haushalte.
Davon könnten dann rund 600.000 Unternehmen in Deutschland profitieren. Das hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil gesagt. Vor allem eben die Land- und Forstwirtschaft und das produzierende Gewerbe. Also damit sind immer so Betriebe gemeint, die was herstellen. Zum Beispiel Maschinenbauer, Metallbauer, Chemie- und Pharmaindustrie, aber auch sowas wie Bäcker und Konditoren. Die brauchen alle viel Strom.
Aber auch hier vielleicht eine Ernüchterung. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer schätzt nämlich, dass nur maximal 15% der Betriebe in Deutschland von der neuen Senkung der Stromsteuer profitieren.
Unsere Kurznachrichten.
Die Spitzen der Regierungsparteien haben gestern neben dem Strompreis noch mehr besprochen. Kanzler Merz von der CDU und SPD-Chefin Baas haben ihren Streit über den Sozialstaat zumindest erstmal beendet. Der soll reformiert, aber nicht gekürzt werden. Das Bürgergeld wird die Regierung überarbeiten, noch in diesem Jahr. Generell wollen Union und SPD besser zusammenarbeiten, haben sie jetzt gesagt, und weitreichende Reformen anpacken.
Porsche fliegt aus dem DAX. Der Autohersteller gehört bald nicht mehr zu den 40 wichtigsten Konzernen im deutschen Aktienindex. Die Frankfurter Börse schreibt, Porsche ist zukünftig nur noch im MDAX-Index zu finden. Damit gehört er zu den mittelgroßen Firmen. Neben Porsche fliegt auch der Laborausrüster Sartorius aus dem DAX. GEA und Scout24 rücken nach. Das sind ein Anlagenbauer und ein Immobilienportalbetreiber.
Die deutschen Basketballer marschieren weiter durch die Europameisterschaft. Im letzten Gruppenspiel hat die deutsche Mannschaft den Gastgeber Finnland deutlich mit 91-61 geschlagen. Im Achtelfinale geht es dann gegen Portugal am Samstag. Deutschland ist amtierender Weltmeister und einer der Favoriten bei der EM. Wir wünschen schon mal viel Erfolg. Mich hat es neulich kalt erwischt. Ich war bei mir in Halle bei einem größeren Supermarkt einkaufen, habe dort geparkt und kam dann raus und hatte ein Knöllchen über 23 Euro.
Boah.
Obwohl ich eigentlich nur 10 Minuten einkaufen war, kurz reingesprungen bin, aber ich hatte halt keine Parkscheibe drin.
Ja, und das ist gerade generell so ein Ding. Viele Supermärkte beauftragen private Firmen und die sollen die Parkplätze dann überwachen und gucken, ob da auch wirklich nur die eigenen Kunden stehen. Die Knöllchen auf solchen privaten Parkplätzen können dann aber auch schnell teurer sein als draußen auf der Straße. Also häufig über 30 Euro oder so. Und manchmal sind die sogar unrechtmäßig. Es gibt ein paar Tipps, wie man sich gegen diese Knöllchen wehren kann.
Ja, die Auflösung bei mir war dann übrigens, es stand auf dem Strafzettel, Sie haben eingekauft, dann wenden Sie sich an die Kundeninformationen. Ich hatte aber den Kassenbon nicht mehr, also bin ich dann rein. Die Verkäuferin hat dann noch 5 Minuten meinen Bon aus dem Papiermüll gekramt.
Boah, voll
dankbarerweise,
nett.
Ja. Und dann konnte ich es nochmal abwenden, aber ja, am Anfang habe ich mich trotzdem einfach super geärgert, weil ich ja eigentlich nichts falsch gemacht habe. An sich dachte ich.
Ja, wenn man das nicht gesehen hat, ne, mit Parkscheibe und so, das ist der Trick. Und das ist nicht nur bei Supermärkten so. Auch Restaurants, Cafés, Krankenhäuser und so weiter lassen ihre Parkplätze mittlerweile häufig von privaten Firmen kontrollieren. Und das kommt jetzt nicht bei jedem gut an, zum Beispiel hier in Hamburg.
Wenn man letztendlich einkaufen geht, erwarte ich eigentlich, dass die entsprechenden Supermärkte die Parkplätze frei halten.
Es ist wirklich schlimm, dass man an jeder Ecke jetzt eine Parkscheibe braucht. Und das vergisst man ganz schnell, weil man schnell mal was einkaufen will und ach Gott, hast die Parkscheibe vergessen.
Solange es bei den Parkscheiben bleibt und keine zusätzliche Gebühr kostet, finde ich das in Ordnung.
Umgesetzt werden die Kontrollen mit Sensoren oder Kameras oder natürlich, und sowas bei mir auch, es laufen einfach Mitarbeiter von der Firma darum, die sich dann darum kümmert. Verbreitet ist das vor allem in Innenstädten, wo halt viele Menschen Parkplätze suchen und vielleicht auch mal parken, wo sie jetzt gerade nicht einkaufen. Soll ja auch vorkommen. Bei mir war es halt ein Supermarkt am Stadtrand und da dachte ich mir noch mehr so, hä, wer soll denn jetzt hier den ganzen Tag stehen? Also, wo soll man da hingehen?
Rechtlich ist das trotzdem erlaubt, ne? diese Knöllchen, weil es ein Privatparkplatz ist und man damit stillschweigend einen Vertrag eingeht, automatisch, wenn man da parkt. Aber die Regeln, die dann dort gelten, die müssen klar ausgeschildert sein. Und zwar nicht im Kleingedruckten auf einem kleinen Schild, das irgendwie so halb versteckt im Busch steht, was keiner sieht oder so, sondern auf großen Schildern mit klaren Informationen. Sonst ist dieser Vertrag quasi ungültig.
Ich habe die Schilder danach natürlich gesehen. Mir sind sie auch davor bei einem anderen Einkauf schon mal aufgefallen. Aber so richtig ins Auge stechen sie nicht. War zumindest bei mir so. Da war das irgendwie ein bisschen grenzwertig, fand ich.
Ja, und das scheint auch häufiger der Fall zu sein, dass es schlecht ausgeschildert wird. Und da kann es sich dann lohnen, Beschwerde einzulegen. Die Verbraucherzentralen sagen auch, teilweise ist es Abzocke, wenn da 50 Euro oder so gefordert werden. Gerade wenn noch irgendwelche Extragebühren auf dem Knöllchen stehen, solltet ihr hellhörig werden.
Abschließend noch als Tipp, damit euch nicht das Gleiche passiert wie mir, schaut euch nach diesen Hinweisschildern um. Häufig müsst ihr ja dann nur eine Parkscheibe reinlegen und wenn ihr seht, es gab keine Schilder, dann macht danach unbedingt ein Foto. Beschwerde einlegen ist auf jeden Fall online oder telefonisch möglich. Und wie meine Story zeigt, beim Supermarkt dann einmal mehr den Bon mitnehmen, dann sind sie vielleicht großzügig und ihr kommt nochmal davon. Tanja, was ist deine Lieblingsbezahlvariante beim Online-Shopping?
Ich kaufe meistens auf Rechnung, ne, weil ich dann, also erstmal habe ich Angst, das kommt sonst nicht an und dann habe ich schon bezahlt, dann hast du da so ein Heckmeck. Und wenn ich was zurückschicke, zahle ich danach auch nur das, was ich behalte, deswegen meistens Rechnung.
Ja,
und
ja.
Dann habe ich nicht so ein Hin und Her und so. Aber ehrlich gesagt vergesse ich auch öfter rechtzeitig zu überweisen. Deswegen bin ich dann immer froh, wenn ich so eine Erinnerungsmail oder sowas bekomme.
Ja. Bei mir ist Paper irgendwie unkompliziert, finde ich. Aber auf jeden Fall steht dann fest, wir gehören beide eher nicht zu den Menschen, die kleinere Ratenkredite aufnehmen, also bis 1000 Euro. Die Schufa, das ist diese Firma, die die Kreditdaten von uns Verbrauchern sammelt und dann einschätzt, wie zuverlässig wir zahlen. Die hat nämlich jetzt gerade neue Zahlen veröffentlicht und die zeigen, dass diese Kleinkredite in Deutschland immer mehr werden in den letzten Jahren und dass es 2024 zum ersten Mal über 10 Millionen waren.
Ja, und dieser Anstieg hat wohl mit Online-Shopping zu tun und damit, dass eben viele in Raten bezahlen. Also ich kaufe was und dann kann ich in 3, 6, 12 oder 48 Monaten den Betrag abstottern. Und das bieten viele Bezahldienstleister ja auch an, auch die großen wie eben PayPal oder Klarna.
Gerade auch bei jüngeren Menschen ist das sehr verbreitet. Man zahlt dann aber häufig natürlich Zinsen auf den eigentlichen Kaufbetrag. Ja, genau. Die Dienstleister gehen quasi beim Händler in Vorkasse und holen sich ja dann bei mir, also dem Käufer, das Geld zurück mit einem Aufschlag. Das ist also ja nichts anderes als ein kleiner Kredit.
Viele Menschen finden diese Zahlungsvariante aber offenbar gut. Das belegen ja die Daten der Schufa, die du ja schon gesagt hast. Ist ja auch komfortabel, wenn ich zum Beispiel den Betrag für den neuen Fernseher jetzt nicht auf einen Schlag zahlen kann oder so. Ne? Da nehme ich dann vielleicht auch die Zinsen in Kauf. Hauptsache, ich habe einen Fernseher. Die Menschen, die wir im Ruhrgebiet in der Essener Fußgängerzone getroffen haben, kannten die Gefahren von solchen Minikrediten eigentlich schon ganz gut.
Man kann sich sehr leicht verführen lassen und sagen, ach, das kann ich ja nochmal tun oder dies und jenes könnte nochmal passieren. Aber im Prinzip ist es so, dass man das eigentlich doch vermeiden sollte.
Was wir uns nicht leisten können, kaufen wir jetzt auch einfach nicht.
Das hat ja auch immer Opi und Omi uns gelehrt. Ne? Was du im Portemonnaie hast, das darfst du gerne ausgeben. Was du nicht bezahlen kannst, dann spar und dann kauf es später.
Ja, das kenne ich auch noch.
Guter Tipp von Omi.
Nichts ausgeben,
und Opi.
Was du nicht hast. Ne?
Ja.
Und dann gibt es ja auch noch die andere Variante, nämlich Kauf auf Rechnung, so wie ich es ja mache, und dann nach 14 oder 30 Tagen bezahlen. Das sind die üblichen Fristen und da zahle ich keine Zinsen.
Das Problem bei beiden Varianten ist, dass man sich dabei auch verzetteln kann. Bei der Ratenzahlung kann es passieren, dass man vielleicht mehrere solcher Kredite gleichzeitig laufen hat und den Überblick verliert, wann ich was zurückzahlen muss.
Ja, oder du weißt einfach nicht mehr, wie viele Ratenzahlungen du schon abgeschlossen hast. Das ist dann die klassische Schuldenfalle, ne? Weil man dann irgendwann den Überblick verliert. Und bei der Zahlung auf Rechnung ist es schon jedem oder jeder dritten Mal passiert, dass man die Frist für die Zahlung verpasst hat. Also wie auch mir regelmäßig, mea culpa.
Dann kommt eine Mahnung, aber im nächsten Schritt oft auch schon Post von einem Inkasso-Unternehmen, das das Geld eintreiben will. Und dann zahle ich auch grundsätzlich Gebühren dafür. Also beide Varianten können zur Stolperfalle werden. Das sagt auch Wirtschaftspsychologin Professor Dr. Julia Pitters.
Wenn es sehr viele von diesen Angeboten gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass ich dann zugreife, wenn ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann.
Also wie gesagt, viele Menschen mögen diese Flexibilität und haben auch gar keine Probleme mit der Zahlungsmoral. Andere aber schon und genau die sollen eigentlich besser geschützt werden. Die Bundesregierung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das eine EU-Vorgabe in deutsches Recht umwandelt. Die EU hat nämlich beschlossen, der Verbraucherschutz muss in diesem Bereich besser werden.
Ja, und zwar soll in Zukunft auch schon bei Kaufbeträgen unter 200 Euro geprüft werden müssen, ob ein Käufer überhaupt zahlungsfähig ist, weil wenn Klarna bei der Schufa nachfragt und Tanja oder Philipp haben schon 5 Ratenkredite laufen, könnte das ein Hinweis sein, dass wir uns ein bisschen verzettelt haben. Und es kann übrigens auch Auswirkungen darauf haben, wie kreditwürdig wir dann eingestuft werden.
Bisher ist so eine Käuferprüfung für Beträge unter 200 Euro nicht vorgeschrieben. Aber klar, auch Kleinvieh macht in der Summe Mist und kann Menschen in die Schuldenfalle treiben.
Tempo 30, Puls 180, so lässt sich zusammenfassen, was wir aus eurem Feedback gelesen haben.
Ja.
Gestern haben wir darüber gesprochen, dass Berlin einen Teil seiner Tempo 30-Zonen auf Hauptstraßen wieder aufgibt, weil die Luft sauberer geworden ist und das Thema hat euch sehr beschäftigt.
Ja, David schreibt uns bei Spotify, Tempolimit 50, Luftqualität ist schlecht. Tempolimit wird verschärft, Luftqualität verbessert sich. Tempolimit wird wieder aufgelockert. Ich frage mich, was wohl als nächstes passiert.
Guter Punkt. Jürgen sagt, er war 38 Jahre lang Polizist. Er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. 8 Jahre Bürgermeister war er bei einer kleinen Stadt. Das Ende von Tempo-30-Zonen, das hat er uns bei WhatsApp erzählt, findet er unverantwortlich.
Aus polizeilicher Sicht würde ich tatsächlich sagen, ja, wir haben eine höhere Verkehrssicherheit. Die Verletzungen sind geringer. Und deshalb kann ich das in Berlin nicht nachvollziehen. Des Weiteren kann ich es aber auch, selbst wenn der Beitrag gering ist, für den Klimaschutz und Umweltschutz auch nicht nachvollziehen.
Wir müssen sagen, die meisten Zuschriften und Nachrichten gehen in diese Richtung, wie gerade gehört, also eher pro Tempolimit.
Ja, und dann haben wir noch unseren Stammhörer Graveyard Horror auf Spotify. Der sieht das ein bisschen anders. Er findet Tempo 30 in Wohngebieten nämlich okay. Auf Hauptstraßen aber will er 50 fahren können und schreibt, vierspurig ohne Häuser fahre ich keine 30. Sorry.
Danke an alle, die uns ihre Meinung geschrieben und mitdiskutiert haben. Wir freuen uns immer sehr über den Austausch mit euch. Dankeschön.
Absolut. Jederzeit gerne wieder. Wir hören uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
Bis denn. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.